Breitbandbesprechung.
Man muss kein Verschwörungstheoretiker sein, um den Überwachungsstaat zu fürchten. Aber im Vergleich zu China stehen wir noch relativ weit unten auf der Orwell-Skala. Und wer in China zu einer verdächtigen Gruppe gehört, dem wird das Leben dort doppelt und dreifach schwer gemacht.
Nehmen wir das Beispiel der Uiguren. Diese muslimische Minderheit steht seit Jahren unter besonderer Beobachtung. Und in den letzten Monaten berichteten Journalisten verstärkt von Umerziehungslagern und Unterdrückungsmaßnahmen, vor allem in der Provinz Xinjiang im Westen Chinas. Die New York Times und der englische Guardian etwa haben darüber geschrieben, wie dabei die Technik immer wichtiger wird.
Vor allem die automatisierte Gesichtserkennung spielt dabei eine Rolle, aber auch Software, die erkennt und meldet, wenn sich zum Beispiel mehrere Uiguren an einer Stelle befinden.
Wir wollten noch mal genauer wissen, warum es die Uiguren trifft und welche Firmen an diesen computergestützten Überwachungsmaßnahmen mitwirken. Dazu haben wir vor der Sendung mit dem ARD-Korrespondenten Axel Dorloff in China gesprochen. Und zuerst haben wir gefragt, was über diese Umerziehungslager für die Uiguren bekannt ist.
Nach letzten Schätzungen von Wissenschaftlern gibt es etwa 1,5 Millionen Menschen, die in Xinjiang in Umerziehungslagern festgehalten werden. Die Führung in Peking hat deren Existenz, also die Existenz dieser Lager, lange bestritten. Seit einigen Monaten redet China nun von Ausbildungs- bzw. Trainingszentren. Und konkret heißt das Lernen der chinesischen Sprache, Singen patriotischer, kommunistischer Lieder, Wissen büffeln über die Volksrepublik und Staats- und Parteichef Xi Jinping. Es gibt auch Opfer- und Zeugenberichte, die von Folter reden. Alles Religiöse ist in diesen Lagern streng verboten. Und offenbar ist China jetzt dabei, die Kontrolle über muslimische Minderheiten auszuweiten. Nicht nur in Xinjiang, sondern auch in anderen Provinzen sollen Uiguren und andere muslimische Minderheiten identifiziert werden.
Wenn ich Umerziehungslager höre, würde ich nun davon ausgehen, dass ohnehin die Menschen schon rund um die Uhr überwacht werden. Nun besagen aber die aktuellen Berichte, dass neue Software eine Rolle spielt, Gesichtserkennungssoftware. Wie wird diese denn eingesetzt?
Ja, die wurde auch schon vorher eingesetzt. Zunächst muss man dazu wissen, dass China die ganze Provinz Xinjiang in eine Mischung aus Polizei, Überwachungs- und Staat und Straflager verwandelt hat. Also der Alltag zum Beispiel in einer Stadt wie Kaschgar, ganz im Westen an der Grenze zu Kasachstan, ist durchsetzt von Schikanen und totaler Überwachung. Ich war selbst eine Woche dort unterwegs. Wer in die Stadt will, muss unzählige Checkpoints passieren. Überall sind Sicherheitsscanner, sogar welche, die Iris scannen. In jedem Winkel der Stadt hängen Überwachungskameras, viele mit Gesichts- oder Gangerkennungssoftware, die Personen zuordnen. Wenn man Taxi fährt, gibt es vorne und hinten Kameras und auch Audioüberwachung für Fahrer und Mitfahrer. Also jedes Gespräch im Taxi kann mitgeschnitten werden und dann im Zweifel auch gegen den Taxifahrer verwendet werden. Diese ganzen Technologien ermöglichen eine Art Racial Profiling, ein Indiz dafür, dass der chinesische Staat alle Muslime potenziell als verdächtig einstuft. Und das geht so weit, dass Gesichtserkennungssoftware zur Nachbarschaftsüberwachung Alarm schlägt, wenn erst ein Uigure in der Nachbarschaft wohnt und innerhalb kurzer Zeit mehr hinzuziehen oder regelmäßig zu Besuch kommen. Also jede Ansammlung von Muslimen gilt im Prinzip als verdächtig.
Wer hat denn letztendlich diese Software mitentwickelt? Also wer hat dieses Szenario, ich sag's mal so, das, was wir bisher nur aus dystopischen Science-Fiction-Filmen kennen, wer hat das praktisch in die Jetztzeit geholt? Wer hat das realisiert?
Ja, es gibt in China unheimlich viele Startups, kleinere Unternehmen, die in diesem Feld tätig sind. Also das sind Firmen wie MacVi, wie SenseTime oder auch Hikvision und CloudWalk. Wir waren in Xinjiang auf einer Messe, die hieß offiziell Technologie zur Terrorismusbekämpfung. Da war dieses ganze Zeug in einer Halle zu sehen. Es gibt in China einen riesigen Markt für die Technologien der künstlichen Intelligenz. China ist da in der praktischen Anwendung ganz weit vorne. Beim Einsatz von intelligenten Kameras, von Gesichts- oder Gangerkennung, bei der Kriminalitätsbekämpfung oder auch in der Verkehrsüberwachung. China präsentiert, wenn man hier die Staatsmedien liest, andauernd neue Projekte, die auf künstliche Intelligenz setzen. Es gibt dazu auch milliardenschwere staatliche Förderprogramme. Und die chinesischen Provinzen stehen geradezu im Wettstreit, wer denn am meisten in diese Zukunft investiert.
Aus westlicher Sicht klingt das, was Sie jetzt beschrieben haben, ja nach einer Dystopie, nach 1984 oder auch nach Science Fiction von Cory Doctorow. Ist die Entwicklung in China wirklich so undemokratisch und bedenklich, wie sie aus unserer Sicht wirkt? Oder gibt es da vielleicht auch Aspekte, die wir missverstehen? Man liest und hört ja auch immer wieder von einem besonderen Verhältnis des Staates zu seinem Volk.
China betont natürlich vor allem, dass die künstliche Intelligenz und der Einsatz dieser Technologien das Leben der Menschen einfacher machen, dass es das Leben dadurch sicherer wird, bequemer wird. Aber die Kehrseite ist natürlich, und das ist vollkommen richtig, künstliche Intelligenz kann auch dazu dienen, autoritäre Herrschaft noch effizienter zu gestalten, ein ethnisches Profiling zu organisieren, Minderheiten zu überwachen, wie wir es jetzt in China erleben, eine größtmögliche Kontrolle und Überwachung der Bevölkerung zu erreichen. Und von daher sind diese Technologien für die Kommunistische Partei Chinas auch willkommene Herrschaftsinstrumente, wenn man so will, also Instrumente zu einer Art digitalen Diktatur.
Also zumindest aus meiner Sicht sieht es so aus, als wenn da auch noch andere Aspekte eine Rolle spielen. Also zum einen eben, dass diese Minderheit der Uiguren kontrolliert werden soll und ja, man möchte sie möglichst überwachen von vorne bis hinten, aber gleichzeitig wirkt das auch wie so ein riesiges Versuchslabor, dass man da ausprobiert, was eben alles so möglich ist. Also eben mit Face Recognition und all diese Dinge, die wir wirklich noch für Science Fiction gehalten haben.
Das glaube ich auch. Die Uiguren ist, oder das Beispiel Xinjiang ist jetzt ein Mikrokosmos, wo man das sozusagen ausprobiert. Aber China hat natürlich ganz generell Interesse daran, sozusagen die Kontrolle und die Überwachung der Bevölkerung zu optimieren. Es ist ein autokratisches System, in dem Stabilität über alles geht, in dem nur bestimmte Dinge zugelassen sind und andere nicht. Das heißt, wenn die an den Herrschaftshebeln sitzen, diese Formen der Kontrolle haben können, die es viel einfacher machen, Kritiker oder Minderheiten oder welche Leute auch immer zuzuordnen, dann sind das sozusagen willkommene Instrumente.
Gibt es im Land Widerstand oder Protest gegen den Einsatz solcher Technologie und gegen die Repressalien gegen die Uiguren, einerseits vom Volk ausgehend vielleicht, aber auch von den Tech-Unternehmen, die ja unter Umständen auch gar nicht so ein Interesse daran haben, dass derart mit der Technik experimentiert wird?
Ja, also von den Tech-Unternehmen, um damit kurz anzufangen, da hört man bislang nichts Kritisches. Die sagen halt, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir erforschen neue Technologien, stellen sie zur Anwendung bereit. Was dann damit gemacht wird, ist sozusagen in der politischen Verantwortung. Und man muss sagen, die meisten Chinesen, wenn man mit ihnen spricht, sind auch nicht unbedingt dagegen. Den Chinesen wird es auch so vermittelt, als helfe man jetzt im Fall der Uiguren, als helfe man den Uiguren dabei, sich in die Mehrheitsgesellschaft besser zu integrieren. Viele glauben das auch. Und auch Datenschutz zum Beispiel spielt in China eine ganz andere, eine untergeordnete Rolle. Und deshalb gibt es keinen großen Protest zum Thema Überwachungsstaat oder dem Einsatz dieser Technologien. Die Kritik kommt vor allem von außen, von westlichen Regierungen, von Menschenrechtsorganisationen, auch von der UN. Aber man muss da auch konstatieren, dass die Uiguren leider keine besonders große Lobby haben.
Sagt Axel Dorloff, ARD-Korrespondent in Peking. Wie gesagt, vieles von dem, was wir hier gerade besprochen haben, war früher nur als Science-Fiction denkbar und ist jetzt da vielleicht sehr viel eher, als wir erwartet hätten.